Seit dem 1. Juli 1993 hat das Asylverfahren eine neue Hürde erhalten. Einreise in Deutschland ist so schwer geworden, dass 20% der Flüchtenden bereits auf der Landepiste wieder umkehren müssen.
Das Thema verbirgt sich hinter einem kleinen Paragraphen, Paragraph 18a, Neufassung des Asylverfahrensgesetzes vom 27. Juli 1993. 18a schreibt vor, bei Ausländern aus einem sicheren Herkunftsland, und dann werden Länder aufgelistet, Bulgarien, Gambia, Ghana, Polen, Rumänien, Senegal, Slowakische Republik, Tschechische Republik und Ungarn, die über einen Flughafen einreisen wollen und bei der Grenzbehörde um Asyl nachsuchen, ist das Asylverfahren vor der Entscheidung über die Einreise durchzuführen. Weitere Absätze dieses kleinen Paragraphens Artikel 18a verdeutlichen die Schwierigkeiten des neuen Asylverfahrens. Häufig genug ist schon darüber diskutiert worden. Wir wollten nun nach 3 Monaten Praxis dieses sogenannten Flughafengesetzes, der Flughafenregelung, einmal beim Flughafen Frankfurt, beim Sozialdienst nachfragen, wie die jetzige Regelung dort gehandhabt wird. Zunächst vielleicht zur Einschätzung noch einmal ganz kurz die Unterschiede, die nun dort in Frankfurt Flughafen umgesetzt werden.
Und nun ist es ja durch das neue Gesetz so, dass die ursprünglich einhellige Gruppe der Flüchtlinge in 4 Gruppen zerfällt. Also die einen, das ist die absolute Minderheit, die mit einem echten Pass kommen. Das ist sehr selten. Die können halt mit den üblichen Problemen und auch hohen Kosten hier ankommen, werden grenzpolizeilich befragt und werden dann weitergeleitet zur Asylantragstellung in die hessische Erstaufnahmeeinrichtung. Und dann gibt es 2 andere Gruppen, die ohne echten Pass kommen, und also ohne einen gültigen Pass, und die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen, das ist hier am Flughafen bisher vor allem Ghana gewesen, die kommen in das Asylverfahren am Flughafen mit sehr, sehr engen Fristen und dürfen den Flughafen auch vor Abschluss des Verfahrens in der Regel nicht verlassen. Und diejenigen, die durch ein sogenanntes sicheres Drittland gereist sind, die haben eigentlich überhaupt keinen Anspruch mehr auf eine Anhörung zu ihren Verfolgungsgründen, ganz egal, woher sie ursprünglich stammen. Die gehen häufig direkt an uns vorbei, werden vom Bundesgrenzschutz direkt nach erkennungsdienstlicher Behandlung zurückgewiesen. Und das war nach den Zahlen von 1992 immerhin 20% unserer früheren Klienten.
Das heißt, zu vielen der Flüchtlinge, die kommen, kriegen sie gar keinen Kontakt mehr, weil der Bundesgrenzschutz sie gleich abfängt.
Ja, die sogenannten Drittlandfälle, ne? Also wer aus einem sogenannten sicheren Drittland, also Spanien oder Tschechei oder Polen oder Norwegen oder Italien einreist, der wird in der Regel direkt wieder zurückgeschoben. Wir hatten allerdings jetzt einige Fälle, wo wir durch großen Zufall und großes Glück an die Leute herangekommen sind. Und da gibt es jetzt ein Verwaltungsgerichtsurteil und ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass diesen Leuten zu einer Einzelüberprüfung der Zugang zum 18a-Verfahren hier am Flughafen gestattet worden ist.
Springender Punkt an diesem Problem ist also überhaupt, in den Rechtsweg hineinzukommen. Obwohl sehr strittig ist, was von dieser sogenannten Drittlandregelung überhaupt zu halten ist. Aber eine grundsätzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes liegt bislang noch nicht vor. Und somit bleibt das Problem.
Oder ob es nicht zum Beispiel auch die Möglichkeit geben könnte, dass jemand, der durch einen sogenannten sicheren Drittstaat gereist ist oder aus einem solchen nach Deutschland eingereist ist, ob derjenige nicht doch das Recht hat, seine Sache vorzutragen, oder dass man auch im Einzelfall prüft, war derjenige denn wirklich in diesem sicheren Drittstaat und hat er dort tatsächlich auch den Anspruch und die Möglichkeit zu einem fairen Verfahren. Das ist ja die Fiktion, die dieser Drittstaatenregelung unterliegt. Und da gibt es ja erhebliche Bedenken. Ja? Also denken Sie an die Sache mit den Albanern damals in Bari in Italien. Oder Tschechien zum Beispiel hat eine Regelung, wenn man durch diesen Staat einmal gereist ist und kommt dann zurück, dann kann man gar keinen Asylantrag mehr stellen. Also von daher könnte Tschechien zum Beispiel gar kein sicherer Drittstaat mehr sein. Und so gibt es noch viele andere Beispiele, sehr unterschiedlich nach den einzelnen Ländern. Denn es gibt ja nach wie vor kein materiell einheitliches europäisches Asylrecht.
Eine weitere Praxis dieses Artikels 18a im neuen Asylverfahrensgesetz beinhaltet die Geschwindigkeit. Das Bundesamt für die Anerkennung entscheidet innerhalb von 2 Tagen und dann hat die geflüchtete Person ganze 3 Tage Zeit, um vorläufigen Rechtsschutz zu beantragen. Das ist schier unmöglich. Frau Petersch vom Sozialdienst am Frankfurter Flughafen äußert sich dazu wie folgt.
Also zunächst der Kontakt zu Rechtsanwälten geht in 99% der Fälle nur über uns. Ohne uns hat ein Flüchtling überhaupt keine Chance, ja, an einen Rechtsanwalt ranzukommen. Das ist selbst für uns häufig stundenlange Telefoniererei, bis wir überhaupt jemanden finden, der bereit ist und die Zeit hat, so ein aufwendiges und unter Zeitdruck stattfindendes Verfahren zu übernehmen. Und nur in ganz seltenen Fällen hat der Flüchtling vorab einen Anwalt, weil hier zum Beispiel schon Verwandte leben, ja, die schon einen vorab beschafft haben. Aber wir sind diejenigen, die diese Vermittlungsarbeit leisten und wir sind auch diejenigen, die dem Anwalt helfen, dass er die 3-Tagesfrist nutzen kann. Denn das geht schon damit los, dass wir ihm einen Teil der Akte vorab faxen müssen, damit er überhaupt eine Grundlage hat, um einen Eilantrag zu formulieren. Ne? Sonst könnte er das überhaupt nicht einhalten, allein wenn wir nur die Akte per Post schicken würden. Und der Flüchtling bekommt die in die Hand gedrückt und kann gar nichts damit anfangen. Lesen kann er es ja auch nicht, die Gerichtssprache ist ja Deutsch.
Damit, einen Rechtsanwalt zu finden, sind die Probleme aber keineswegs gelöst. Ein Beispiel, wie vor kurzem eine Verfassungsgerichtsbeschwerde verloren wurde, zeigt den Hintergrund der Schwierigkeiten auf.
Wir haben zum Beispiel heute eine Verfassungsbeschwerde verloren, weil die Flüchtlinge falsch informiert waren. Die haben in ihrer Angst und in ihrer Unwissenheit etwas Falsches erzählt, haben ihre wirklichen Verfolgungsgründe nicht erzählt und wir haben das erst hinterher erfahren, als die Befragungen bereits abgeschlossen waren, weil wir vorher nicht an die Leute rankommen, sie zu beraten und ihnen noch zu erklären, wie wichtig es ist, also dass sie wirklich die Wahrheit sagen und dass, also welche politischen Motive auch immer sie haben, dass es aber ganz wichtig ist für ihre Anerkennung, das auch wahrheitsgemäß und vollständig zu Protokoll zu geben. Diese Familie hat es nicht getan, weil sie falsch informiert war. Wir kamen gar nicht an sie ran. Das Resultat war jetzt, dass sie wegen Unglaubwürdigkeit abgelehnt worden ist.
Aus solchen Beispielen, die nicht nur einmal stattfinden, kommt auch die grundsätzliche Kritik.
Und wir beklagen halt vor allem seit dem 1. Juli, dass wir praktisch überhaupt nicht mehr dazu kommen, unsere Hauptaufgabe zu erfüllen, nämlich Verfahrensberatung vorab zu machen, die Flüchtlinge über ihre Rechte und Pflichten ordnungsgemäß aufzuklären und ihnen das ganze Verfahren zu erklären und auch den Inhalt des Asylrechts. Ich denke, wenn wir sie vernünftig aufgeklärt hätten, wäre das niemals passiert. Aber sie kommen an und gehen sofort in 2 Befragungen in völlig erschöpftem Zustand und naja, das Resultat sieht man jetzt wieder heute.
Schadensbegrenzung, also als Arbeitsinhalt?
Die psychosoziale Situation in dem Gebäude ist sehr, sehr schwierig geworden. Also wir hatten schon mehrere Nervenzusammenbrüche, Selbstmordversuche und Ähnliches, wenn die Leute halt dann in Todesangst durchdrehen. Was einen ja auch dann nicht verwundern kann, es ist sehr, sehr schwierig geworden. Aber man kann die Leute ja auch nicht im Stich lassen, obwohl wir sicherlich nicht genug tun können und auch nicht wissen, ob wir es in Zukunft noch tun können, weil es ja auch immer eine Frage ist der Finanzierung.
Die Unterbringung für Flüchtlinge am Flughafen gleicht fast einem Gefängnis, stark abgesichert. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass also überhaupt Flüchtlinge sich direkt artikulieren können?
Sie können sich nicht direkt artikulieren. Sie dürfen das Gebäude ja nicht verlassen. Und sie haben, gut, sie können zwar telefonieren nach außen, aber man kann sie nicht anrufen. Ich denke, die ganzen Bedingungen sind so, dass jemand nicht angstfrei und souverän Herr seines eigenen Verfahrens sein kann. Und wir bemühen uns halt nach Kräften, also dieses Stück Subjektivität durch unsere Vermittlung, Beratung, Beruhigung ein Stück weit mit zu retten. Aber grundsätzlich müsste da halt das Verfassungsgericht sich auch mit diesen Dingen beschäftigen. Wir können nur sagen, so oder so ist es, unter dem und dem leiden die Flüchtlinge und können es auch dokumentieren und versuchen in Einzelfällen Abhilfe zu schaffen.
Eilentscheidungen vor dem Bundesverfassungsgericht sind in 11 Fällen positiv bislang entschieden worden, in 23 Fällen aber auch negativ. Diese Eilentscheidungen nehmen aber die grundsätzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Beurteilung dieses Gesetzes noch nicht vorweg. Und diese Entscheidung kann auf sich warten. Was also passiert derzeit am Flughafen mit Flüchtlingen, die den heiligen Boden der Bundesrepublik Deutschland betreten?
Ja, im Moment können wir nur weitermachen wie bisher. Demnächst wird es hier eine neue Unterkunft am Flughafen geben, wo die Flüchtlinge dann zumindest in Mehrbettzimmern untergebracht sind. Es soll auch ein Provisorium sein. Wann das genau sein wird, wissen wir noch nicht, in ein paar Wochen. Und ob wir aber da reingehen können und dort unsere Arbeit fortsetzen können und auf welcher finanziellen Grundlage, das wissen wir immer noch nicht. Also da haben wir auch noch keine konkreten Angebote von der hessischen Landesregierung erhalten.
Dieses ist beileibe nicht die einzige Arbeit des Flughafensozialdienstes in Frankfurt. Wir haben uns jetzt nur einmal auf diesen Punkt konzentriert. Zum Schluss noch eine Frage.
Es gibt noch eine weitere Kritik gegenüber dem derzeit praktizierten Asylverfahren, was insbesondere aus der CDU-CSU kommt. Die sagen, es gäbe noch Lücken in diesem Gesetz. Wie beurteilen Sie diese Kritik?
Lücken? Wo sollen die sein?